Wenn man die Nachrichten verfolgt, erfährt man eigentlich jede Woche von hohen Berufungen in dieser Welt. In dieser Woche war es der Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, der in sein hohes Amt eingeführt wurde. Und die Honoratioren waren da und haben Grußworte gesagt, Glückwünsche ausgesprochen. Und so könnten wir jetzt aufzählen, wie Menschen hohe Berufungen erleben. Zum Beispiel Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, ist eine hohe Berufung. Präsident unseres Landes zu sein oder Bundeskanzlerin, oder vielleicht erleben wir es ja auch wieder mal, dass ein Bundeskanzler kommt, ist auch eine hohe Berufung. Und so gibt es viele hohe Berufungen. Ein Botschafter eines Landes zu sein und das Vertrauen der Regierung zu genießen und dann das Land zu vertreten in einem fremden Land, eine hohe Berufung. Hohe Berufung gibt es in der Wissenschaft, gibt es in der Industrie und in allen Bereichen, in denen Menschen tätig sind. Aber Mitarbeiter Gottes zu sein, das ist die höchste Berufung. Ich weiß nicht, ob uns das eigentlich klar ist und ob uns das vor Augen steht, wenn wir zum Beispiel wie eben zur Mitarbeit bei ProChrist aufgerufen werden. Aber vor diesem Aufruf, Mitarbeiter Gottes zu sein, steht ein anderer, vorgeschalteter Aufruf, nämlich die Berufung, Christus zu gehören, Christus das Leben anzuvertrauen und ein neues Leben unter der Führung des Sohnes Gottes zu beginnen. Was für eine hohe Berufung. Wenn ein Mensch den Ruf hört, jetzt bin ich gemeint, Jesus Christus lädt mich ein in die Lebensgemeinschaft mit sich und dem Vater im Himmel. Wir beten dafür, dass das viele Menschen hören, auch bei ProChrist in der Stadthalle. Aber nicht nur dort, sondern auch in unserer Gemeinde bei den ganz gewöhnlichen Gottesdiensten, die wir ja sonntags feiern oder bei anderen Veranstaltungen in den einzelnen Gruppen, dass Menschen diese große Berufung Gottes erleben. Ein Eigentum Gottes zu werden, Geschöpfe Gottes sind wir alle. Aber ein Eigentum Gottes und Kinder Gottes werden wir erst, wenn wir die Einladung hören und positiv darauf reagieren und Jesus unser Leben anvertrauen. Und zu solchen Leuten, die das getan haben, hat Jesus eine hohe Berufung ausgesprochen. In Johannes Kapitel 15, Vers 16 steht ja dieser wichtige Satz, ihr habt mich nicht erwählt, so sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt und dazu eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ich habe euch ausgewählt. Gibt es etwas Größeres? Wer ist denn dieser, der auswählt? Dieser Jesus Christus. Von ihm wird gesagt, er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und wenn Jesus auf uns zukommt und sagt, ich habe einen Auftrag für euch, du darfst mein Mitarbeiter sein, ich wähle dich aus. Da packt einen vielleicht einerseits so ein bisschen das Zittern. Es gibt keine größere Berufung, als von Jesus berufen zu sein und sich für seine Sache einsetzen zu dürfen. Und andererseits sollte uns die große Freude und Erwartung packen, dass wir diesem Jesus dienen dürfen. Und der Apostel Paulus fügt im ersten Korintherbrief hinzu, in Kapitel 3, in den Versen 9 bis 11, erfasst sich mit seinen Mitarbeitern zusammen, mit dem Team, mit dem er zusammen unterwegs war und sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Ackerfeld und Bau. Ich habe als ein weiser Baumeister nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Paulus steht es vor Augen, mit seinen Leuten, mit denen er zusammen unterwegs war, um Jesus Christus zu den Menschen zu bringen. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Ich habe mich manchmal gefragt, woher Paulus die Kraft und die Hoffnung genommen hat, so viele Opfer auf sich zu nehmen. Er wurde verfolgt. Er hat Schlimmes mit durchgemacht. Und doch scheint er nie den Mut verloren zu haben, für Christus tätig zu sein. Das Geheimnis liegt hier. Wie er es ausdrückt, ihm war klar, wir sind nicht im eigenen Auftrag unterwegs, sondern wir sind Gottes Mitarbeiter. Und wir bauen nicht auf irgendeinen Grund, den wir gelegt hätten, sondern wir bauen auf den Grund, der gelegt ist in Jesus Christus, in seinem Sterben am Kreuz und in seiner Auferstehung und in seiner Himmelfahrt. Und der zur Rechten Gottes ist, der tritt bei dem Vater betend für uns ein und ihm dürfen wir uns anvertrauen. Mitarbeiter Gottes zu sein, die höchste Berufung. Je mehr uns das klar wird, je mehr wir das verinnerlichen, je offener sind wir, um uns von Gott einsetzen und gebrauchen zu lassen. Es gibt nichts Schöneres und es gibt nichts Größeres, als Mitarbeiter Gottes zu sein in dieser Welt. Wir stehen unter der Berufung des Größten, des Herrn aller Herren und des Königs aller Könige. Was heißt das denn konkret? Ich will drei Punkte heute Morgen nennen, was das konkret heißt, Mitarbeiter Gottes zu sein. Der erste Punkt: mit Gottes Augen sehen lernen. Zunächst müssen wir den klaren Auftrag sehen, den Gott uns gegeben hat. Da heißt es doch in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist das eigentlich für eine wunderbare Grundlage für den Auftrag? Als ich gestern auf der Kaiserstraße stand und vielen Menschen begegnet bin und mit manchen ins Gespräch kam und anderen nur die Einladung weitergeben durfte, dann habe ich mir immer wieder bewusst gemacht, Gott will, dass diese Menschen gerettet werden. Ich habe Hoffnung für diese Menschen. Und es ist mir eine Freude, Ihnen jetzt solch eine Einladung zu geben. Wenn Sie sie annehmen, können Sie erfahren, Gott hat mit meinem Leben nur Gutes vor. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, dass Sie gerettet werden. In Matthäus 28 stehen ja die bekannten Sätze. Jesus hat gesagt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und deswegen geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und mit allen Völkern geht das ja nur so, dass wir beim Einzelnen anfangen. Dass wir die Einzelnen suchen, die offen sind für das Evangelium. Auch jetzt in den nächsten Wochen. Wir haben einen wunderschönen Auftrag. Es gibt keinen größeren als diesen. Bevor Jesus diese Welt verließ und zurückkehrte zum Vater in den Himmel, hat er seinen Jüngern gesagt, Apostelgeschichte 1,8 ist aufgeschrieben, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, da wo ihr wohnt, in Judäa, in der näheren Umgebung, in Samarien, da wo dieses Mischvolk wohnt und viele Ausländer auch darunter sind, und bis an die Enden der Erde. Das ist Gottes wunderbarer Auftrag. Und er macht nicht Druck von außen, sondern er sagt, du kriegst doch als Mitarbeiter Gottes, wenn du dich Jesus anschließt, im Glauben an ihn, den Heiligen Geist geschenkt. Nächsten Sonntag haben wir Pfingsten. Erinnern uns an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und im Neuen Testament erfahren wir etwa im Epheserbrief Kapitel 1, ihr habt den Heiligen Geist empfangen und seid mit ihm versiegelt worden. Wann? Als ihr zum Glauben kamt, steht dort. Und an vielen anderen Stellen. Und wenn ich das weiß, dass ich den Heiligen Geist zur Verfügung habe und dass er in mir lebt, verlasse ich mich auf ihn und gehe auf ihn ein und vertraue nicht meinen Möglichkeiten und meiner Kraft, sondern seinen Kraftwirkungen. Und dann kann ich das leben, was in Kolosser Kapitel 3, Vers 17 steht. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Dann bekommt alles im Leben ein wunderbares Gewicht. Mit dem, was ich sage oder nicht sage, mit dem, was ich tue oder nicht tue, mit dem, was ich lassen muss oder anpacke. Es soll zur Ehre Gottes geschehen. Und je mehr uns das vor Augen steht, je größer wird die Freude, in diesem Auftrag Gottes unterwegs zu sein. Mit Gottes Augen diesen Auftrag sehen, heißt unterwegs zu sein für Jesus Christus. Und dann den Menschen mit Gottes Augen ansehen. Jesus hat uns das ja vorgemacht. Da heißt es einmal, dass da eine große Menschenmenge vor Jesus versammelt war und er sah sie an und dann sagt Jesus, was in seinem Herzen angesichts dieser Menschenmenge vor sich ging. In Matthäus Kapitel 9 heißt es in den Versen 36 bis 38, als Jesus die Menge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen allen. Wörtlich heißt es eigentlich im Grundtext des Neuen Testaments, er wurde bis ins Eingeweide erschüttert. Warum? Jesus sagt, denn sie waren verhungert und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Erschütterung über Menschen, die ohne Jesus, ohne letzte Orientierung sind. Alle Menschen, die ohne Christus leben, orientieren sich auch irgendwo. Aber es sind alles kurzfristige Hoffnungen, kurzfristige Orientierungen und keine Orientierung über das Ende des Lebens hinaus. Keine Orientierung des Lebens, in dem der Mensch eine Ewigkeitsperspektive geschenkt bekommt. Und Jesus sagt, das ist wie bei Schafen. Schafe brauchen einen Hirten. Sie sind orientierungslos und verirren sich ohne Hirten, wenn sie in die freie Landschaft entlassen werden. Das weiß jeder Schäfer. Er weiß, wie wichtig es ist, der Schäfer einer Herde, Schafe zu sein und auf die Herde aufzupassen. Und Jesus vergleicht dieses und sagt, so sind Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben. Sie sind ohne eine letzte Orientierung, ohne den tiefsten Sinn im Leben. Und das den Menschen anzubieten und ihnen zu sagen, in Jesus steht die letzte Orientierung für euer Leben vor euch. Ist das nicht sinnvoll? Und die Menschen mit diesen Augen Gottes zu sehen, heißt doch, sie einzuladen und sie lieben zu lernen und sie zu Jesus Christus hinzuführen. Und dabei geht es auch um ein wichtiges Ziel. Das Ziel Gottes sollen wir eindeutig ansteuern. Gott möchte, dass die Zahl dieser Menschen, die Jesus kennenlernen, und eine letzte Orientierung für ihr Leben bis in die Ewigkeit hinein größer wird. Dass sie wächst. Dass wir uns nicht abfinden mit denen, die Christen geworden sind, sondern einfach diesen Auftrag sehen, alle sollen und dürfen Jesus kennenlernen. Und dieses Wachstum setzt sich dann fort, wenn Menschen Christen geworden sind, in einer Gemeinde zu leben. Und die Gemeinden sollen wachsen. Was wäre das schön, wenn in unserem Land viel Wachstum in den Gemeinden geschähe, dadurch, dass Menschen Christen werden und in den Gemeinden leben und wieder andere gewonnen werden und dass sich so fortsetzt, so wie man einen Stein ins Wasser wirft und die Wellen sich fortsetzen und man sieht, wie die Kreise geschlagen werden und immer größer werden. Das wünsche ich uns auch, dass wir mit diesem Ziel arbeiten und mit den Augen Gottes sehen lernen. Das Zweite, mit Gottes Gaben mutig Schritte nach vorn wagen. Gott hat uns wunderbare Gaben gegeben, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Den Heiligen Geist nicht nur empfangen zu haben, zu dem Zeitpunkt, als man zum Glauben gekommen ist, sondern diesem Heiligen Geist Raum zu geben. Auch er möchte in unserem Leben sich ausweiten und alle Lebensgebiete durchdringen und darüber die Herrschaft haben. Das kann man doch klassisch sehen an Petrus. Petrus hatte den Herrn Jesus aus lauter Angst verleugnet im hohen priesterlichen Palast. Und dann kam Pfingsten und er empfing den Heiligen Geist. Und plötzlich steht er vor Tausenden von Menschen und bezeugt ohne Angst Jesus als den Sohn Gottes und den Retter der Welt. Und was passiert? 3000 bekehren sich zu Jesus an einem Tag. Wie kann der Heilige Geist uns die Angst nehmen? Die Furcht wegnehmen, Menschen anzusprechen, auf sie zugehen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist wollen wir sein. Von ihm heißt es doch in 2. Timotheus 1, Vers 7, er ist ein Geist der Kraft, nicht der Furcht. Und er ist ein Geist der Liebe und ein Geist der Besonnenheit oder wie man es auch übersetzen kann, der Enthaltsamkeit. Und dazu kommt, dass wir beständig im Gebet sind. Vom Gebet ist vorhin die Rede gewesen, Einladung zum Gebet. Es gibt offizielle Gebetsversammlungen, aber wir können beten, den ganzen Tag betend durchleben. Da steht doch mal im Neuen Testament, hört nicht auf zu beten. Und ich hatte mal so ein persönliches Gespräch, nachdem jemand diesen Satz zitiert hatte, mit einem Mathematikprofessor, der bewusster Christ ist. Und ich fragte ihn, wenn man den ganzen Tag beten soll, wie macht man das denn eigentlich als Mathematikprofessor, wenn man Vorlesungen hält vor den Studenten? Ist das denn lebbar? Und dann sagte er zu mir, ich tue das. Ja, ich sagte zu ihm, erzählen Sie mir doch mal, wie machen Sie das denn? Sie müssen sich doch ganz konzentrieren auf Mathematik, sonst werden Sie da Fehler einbauen. Dann sagte er, während ich die Vorlesung halte und mich konzentriere, bete ich für meine Studenten, die da sitzen, dass mein ganzes Verhalten während der Vorlesung und nach der Vorlesung in den Gesprächen irgendwie zeugnishaft und hinweisend ist auf Jesus Christus. Es geht, sagte er. Ein Autofahrer bei der Konzentration aufs Fahren kann beten. Augen muss man natürlich offen lassen. Aber betend durch den Alltag gehen und die Menschen im Blick haben, beständig im Gebet in allen Situationen, das entkrampft. Das setzt frei, um Menschen zu Jesus zu führen. Das nächste ist, erwartungsvoll im Glauben zu sein. Nicht wahr? Ich kann ja beten und nichts erwarten. Ich kann aber auch beten und viel erwarten von Gott. Dinge, die ich vielleicht sehe und erlebe und Dinge, die ich vielleicht nie sehe und die doch passiert sind. Ich bin viel unterwegs und komme manchmal an Orte, wo ich vor Jahren schon Dienste getan habe. Und dann kommen, sehr häufig begegnen mir das, Menschen anschließend auf mich zu und sagen, damals, als sie hier waren, zur Evangelisation, habe ich mich bekehrt zu Jesus, um ein Beispiel zu bringen. Ich habe gar nichts erfahren davon. Ich wusste das gar nicht. Und auf einmal sieht man das doch. Wenn du Zettel verteilst, und wir haben es gestern auch auf der Kaiserstraße getan, und es wird am Samstag wieder geschehen, und ich glaube nächsten Samstag auch, dann zu vertrauen, dass der Blick zu Hause, wenn der Zettel irgendwo abgelegt wird, von Gott wieder auf den Zettel gelenkt wird. Und dass Gott selbst Interesse und Neugierde weckt, erwartungsvoll zu sein im Glauben, in kleineren und größeren Dingen. Und unser Leben setzt sich viel mehr aus kleinen als aus großen Dingen zusammen. Und dann ergriffen von der Liebe Gottes zu sein. Wenn ich nicht von der Liebe Christi ergriffen bin, sondern nur als lästige Pflichterfüllung meine Zettel verteile oder sonst irgendetwas tue, wird der Funke nicht überspringen. Die Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird, ist die Sprache der Liebe. Und das ist etwas, was ich mich immer wieder selber neu frage. Manchmal gerät man ja aus der Spur und man ist manchmal erschrocken über sich selber. Das geht mir auch so. Ich frage mich, liebe ich Jesus über alles in der Welt und den Vater im Himmel? Oder bist du mir nicht aus der Spur geraten? Ich frage weiter, liebe ich die Gemeinde, denn sie ist doch der Leib Jesu Christi, in ihren einzelnen Gliedern, liebe ich sie wirklich? Habe ich sie angenommen? Und dann weitet sich der Kreis der Liebe ja im Blick auf die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, steht es Johannes 3, Vers 16. Und dieser Begriff Welt hat eine mehrfache Bedeutung im Neuen Testament, aber in diesem Zusammenhang ist hier die von Gott sich abgewandte Menschheit gemeint. Liebe ich diese Menschen, die noch ohne Gott ihr Leben führen? Und wenn ich merke, dass die Liebe mir fehlt, bitte ich den Herrn, fülle nach. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, erfahren wir Römer 5, Vers 5. Das nehme ich im Glauben ganz neu an und sage dem Herrn, ich bin doch an dein unerschöpfliches Liebesreservoir angeschlossen durch den Heiligen Geist. Und nun lass ihn in mir wirken, in meinem Herzen, das manchmal so runtergebrannt ist in der Liebe, dass ich ganz neu brenne für dich und für die Menschen und für deine Gemeinde. Glaubt ihr, dass es dann eine Freude wird, Mitarbeiter Gottes zu sein? Und damit bin ich beim Letzten. Auf Gottes Adressaten gewinnend zugehen. Tja, wenn wir mal die Adressaten uns anschauen, ich kann sie nur stichwortartig nennen. Fangen wir doch da an, ihr werdet meine Zeugen sein der Kraft des Heiligen Geistes in Jerusalem, wo wir zu Hause sind. Und das Zuhause fängt doch bei uns, wenn wir verheiratet sind, in der Ehe an, in der Familie, mit den Kindern oder den Eltern. In diesen engsten Kreisen, und da ist ja manchmal am schwierigsten, da ist nicht immer am leichtesten. Vielleicht hast du ganz neue Hoffnung, deinen vielleicht noch nicht Jesus zugewandten Ehepartner oder deine Ehepartnerin anzusprechen. Bete darum, dass Gott dir eine Gelegenheit schenkt. Und dann die anderen Familienangehörigen. Überleg es vor Gott. Und dann heißt es dort Jerusalem, Judäa, die Nachbarn. Sprich doch mit Gott zuerst über die Menschen, bevor du mit Menschen über Gott redest. Und du wirst erfahren, dass Gott dich sehr ermutigt und dass er dir so richtige Zeitpunkte schenken kann, die du vielleicht gar nicht erwartet hast, und kannst deine Nachbarn neu ansprechen und einladen. Die Einwohner in deinem Ortsteil, sie zu erreichen, entweder durch eine Briefkastenaktion mit diesen Einladungen, die so wunderschön gestaltet sind, oder auch zu klingeln, je nachdem, um mit ihnen ein kurzes Gespräch zu führen, bei Arbeitskollegen ganz neu anzuklopfen oder bei neu zugezogenen, die erst wieder Wurzel schlagen müssen am neuen Ort. Die suchen oft Orientierung. Und wenn Christen da sind, die ihnen zuerst Liebe und Freundlichkeit entgegenbringen, das ist eine wunderbare Möglichkeit, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Wir dürfen hier sehr erfinderisch sein und kreativ werden, wenn die Liebe uns irgendwie innerlich erfüllt. Die Liebe ist doch erfinderisch, sagen wir. Und dann Menschen in Lebenskrisen. Man hat einmal Untersuchungen gemacht unter Leuten, die sich bekehrt haben zu Jesus Christus. Und hat gefragt, in welcher Lebenssituation habt ihr euch befunden, als ihr euch öffneten für die Botschaft von Jesus Christus? Und 80% rund, soweit ich diese Statistik, die dort erstellt wurde, noch im Gedächtnis habe, sagten, wir hatten Schwierigkeiten im Leben und suchten nach Orientierung. Die Lebenskrisen können unterschiedlich sein. Vielleicht lebt da jemand in Trennung vom Ehepartner oder ist gerade frisch geschieden, was eine sehr schmerzhafte Erfahrung ist. Vielleicht sind Leute irgendwie seelisch krank oder leben in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und was es alles geben kann. Und dann mit Jesus Christus, dem Evangelium, sie behutsam in Verbindung bringen und sie einladen. Ja, auf Gottes Adressaten gewinnen zugehen. Freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Gastfrei sein, vielleicht mal mit jemandem zusammen Kaffee trinken. Ein Mittag- oder Abendessen zu haben. Geduldig beten. Liebevoll Jesus bezeugen. Ich wünsche euch, ich wünsche mir viel Kreativität und vor allen Dingen viel Liebe und viel Einfallsreichtum. Zuerst Liebe zu Gott und seinem Sohn Jesus Christus und dass wir mit großer Freude und Hingabe Gottes Mitarbeiter sind und das nicht nur im Blick auf Pro Christ. Das kann ein besonderer neuer Start sein, sondern weit über Pro Christ hinaus, auch wenn diese Veranstaltungen dann zu Ende gegangen sind, dass das unser Leben prägt. Dass das das Markenzeichen unseres Lebens wird, Mitarbeiter Gottes zu sein, das ist auch meine höchste Lebensberufung. Ich schließe mit Johannes 15, 16 und zitiere den Vers nochmal. Ich habe es eingangs schon getan. Jesus sagt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Eins können wir festhalten. Wir kommen an keine Stelle und zu keinem Menschen, an dem Jesus nicht vorher schon da war. Jesus geht uns immer voran und er öffnet uns die Türen. Und als ich auf dem ersten großen Evangelisationskongress vor vielen Jahren in Amsterdam war, den Billy Graham organisiert hat, dann gab es dort einen ganz wichtigen Vortrag von einem Franzosen. Und dieser Franzose hat einen Vortrag gehalten zu dem Thema, der Heilige Geist ist der oberste Evangelist. Und er hat sehr Wertvolles und Wichtiges dazu gesagt. Und seit dieser Zeit steht es mir vor Augen, was kannst du kleiner Mensch tun? Aber das ist der Geist Gottes, der wirkt. Da geht uns Jesus voran und wir folgen ihm nach und er öffnet uns Türen. Und das macht mich dankbar und das ermutigt mich, ein Mitarbeiter Gottes sein zu dürfen. Und das wünsche ich euch auch allen. Amen.